Das NDR 2 Update um 5 mit André Schünke.
Trotz viel Kritik, der Bundestag hat Lauterbachs Krankenhausreform beschlossen. Und Besuch für Scholz. US-Präsident Biden kommt heute Abend in Deutschland an. Wir brauchen diese Reform jetzt. Das hat Gesundheitsminister Lauterbach heute im Bundestag gesagt, als es um seine Pläne für eine Krankenhausreform ging. Denn in Deutschland machen viele Krankenhäuser Minus und in manchen Regionen machen die Kliniken sogar dicht. Obwohl Deutschlands Gesundheitssystem eines der teuersten der Welt ist. Nach langer Diskussion hat der Bundestag nun zugestimmt mit den Stimmen der Ampelkoalition. Lauterbach sagt, die Krankenhäuser sollen in Zukunft das machen, was medizinisch sinnvoll ist und nicht das, was das meiste Geld bringt. Barbara Kostolnik, NDR 2 Berlin. Gibt's also künftig, sagen wir mal, weniger Knie- und Hüft-OPs in Deutschland?
Sagen wir mal, der Plan ist, dass es weniger überflüssige Knie- und Hüft-OPs in Deutschland gibt. Weil das ist ja das, womit man in der Vergangenheit Geld gemacht hat. Und ich muss jetzt einfach mal Karl Lauterbach einspielen als O-Ton, weil der hat da einen sehr schönen Satz gesagt, finde ich.
Die Menschen, die eine Knieprothese benötigen, die werden zum Teil von den Kliniken als sogenannte Cash-Cows der Klinik gesehen, weil das ein lukrativer Eingriff ist. Zum Teil ist es jetzt schneller möglich, ein Kniegelenk austauschen zu lassen, auch wenn es vielleicht gar nicht notwendig ist, als dass sie einen Termin beim Physiotherapeuten für das Knie bekommen. Das kann nicht richtig sein.
Und das will natürlich der Bundesgesundheitsminister mit diesem Gesetz dringend abstellen. Das ist jedenfalls der Plan.
Aber wie will er das erreichen? Macht die Klinik bei mir in der Nähe dann bald dicht?
Das kann durchaus passieren, weil wir haben 1700 Kliniken in Deutschland und Karl Lauterbach hat schon gesagt, mit dieser Reform kann es durchaus ein paar 100 Kliniken weniger geben. Aber das bedeutet, dass einige Kliniken fusionieren werden. Es bedeutet, dass das mehr zentralisiert wird, also dass schwere OPs, Krebserkrankungen eben in Fachkliniken behandelt werden sollen und dass auf dem Land eine Grundversorgung stattfinden soll, wo aber auch Fachärzte und Hausärzte in, sage ich mal, medizinischen Versorgungszentren dann zusammenarbeiten sollen. Das ist die Idee dahinter.
Diese Idee, die landet aber vermutlich erstmal im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, weil die Opposition einiges zu meckern hat. Was will sie ändern?
Vor allem die Länder haben einiges zu meckern. Am meisten sind sie sauer, das war meine Einschätzung, dass das Gesetz nicht zustimmungspflichtig ist. Weil normalerweise ist so ein Gesetz, das die Länder auch betrifft, im Bundesrat zustimmungspflichtig. Das heißt, die können es aufhalten. Und das hat Karl Lauterbach durch ein paar Kniffe verändert. Das hat er eben aber am Anfang versprochen. Er hat gesagt, ihr könnt da mitbestimmen, ich rede mit euch, aber ihr könnt es am Ende, wenn es euch nicht passt, könntet ihr es stoppen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und deswegen waren sie sehr, sehr sauer. Weil im Kern sind alle der Meinung, dass dieses deutsche Gesundheitswesen, dieses deutsche Krankenhauswesen wirklich ziemlich marode dasteht und dass es eine Reform braucht.
Aber ein bisschen dauert es wohl noch, bis die tatsächlich kommt. Barbara Kostolnik, NDR 2 Berlin. Wer darf als Geflüchteter nach Europa kommen und vor allem wie schnell wird wo über Asylanträge entschieden? Die EU hatte sich ja schon auf eine strengere Asylpolitik verständigt. Kanzler Scholz will jetzt beim Gipfel in Brüssel Druck machen, dass die einzelnen EU-Länder die neuen Regeln auch schnell umsetzen und zwar nicht erst 2026, sondern schon früher. Unter anderem sollen Geflüchtete direkt an der Außengrenze der EU abgeschoben werden können. Auf griechischen Inseln, da sind mehrere Flüchtlingslager, deshalb im Bau oder schon fertig. Hier könnten im Schnellverfahren dann über die Schicksale der Menschen entschieden werden. Eines dieser Lager liegt auf Lesbos, irgendwo im Nirgendwo. Bis zu 10.000 Menschen sollen da untergebracht werden. Lefteris Papagnakis vom griechischen Flüchtlingsrat hält davon aber wenig.
Die grundsätzliche Politik der Regierung ist es, die Camps möglichst weit weg von der einheimischen Bevölkerung zu bauen. Gemäß dem Motto, was du nicht siehst, das belastet dich nicht. Der Zugang ist beschränkt und auch die Möglichkeiten, sich von dort wegzubewegen. Noch ist das Lager nicht in Betrieb, aber auf anderen Inseln sind die neuen Lager bereits fertig, zum Beispiel auf Kos oder Samos. Nichtregierungsorganisationen bemängeln, dass die Arbeit für sie teils schwerer geworden sei. Das liegt daran, dass nicht mehr jeder in die Camps hinein darf. Griechenlands Regierung dagegen hat die Camps immer wieder als großen Fortschritt gepriesen. In den jetzigen Camps steht Container neben Container mit Warmwassermodulen auf den Dächern. Es gibt Gemeinschaftsküchen und Bäder, Spiel- und Sportplätze. Um Konflikte zu vermeiden, sind die Bewohner nach Herkunft sortiert untergebracht. Premierminister Mitsotakis hat zuletzt wieder unterstrichen, wie viel Griechenland damit für die Migrationsfrage in der EU tue.
Ich möchte betonen, dass es ein komplizierter und teurer Prozess ist, diese Aufnahmezentren auf den Inseln einzurichten. Und ich möchte auch betonen, dass die finanziellen Ressourcen der EU, die für die nächsten Jahre dafür vorgesehen sind, vielleicht nicht ausreichen werden, damit wir die Aufgaben erfüllen.
Wer es bis ins Camp geschafft hat, der fühlt sich in der Regel erstmal sicher. Etwa Selma aus dem Sudan. Sie ist auf Lesbos gelandet und im Lager Karatepe nahe der Inselhauptstadt Mytilini untergebracht. Wie viele Geflüchtete berichtet sie uns davon, dass sie die gefährliche Überfahrt aus der Türkei mehrfach versuchen musste. Einmal sind wir hierher nach Griechenland gekommen und die Polizei hat uns geschnappt. Sie haben uns alles weggenommen. Und dann sind wir 6 Stunden lang auf dem Wasser gewesen. Dann ist eine andere Polizei gekommen. Sie hat uns wieder in die Türkei gebracht. Illegale Pushbacks. Griechenlands Regierung hat immer wieder betont, daran beteilige man sich nicht. Gleichzeitig sprechen sehr viele Indizien genau dafür, dass Griechenlands Küstenwache Geflüchtete zurück in die Türkei drängt. Was die Lager auf den griechischen Inseln angeht, so zeigt sich immer wieder, dass sie schnell an ihre Grenzen stoßen könnten. Obwohl die Ankunftszahlen derzeit überschaubar sind, sind manche der Lager regelmäßig voll. Und jetzt, mit dem Krieg in Gaza und im Libanon, fürchtet Griechenland eine neue Welle an Migranten.
Moritz Pompel war das aus Athen. Nicht mal mehr 2,5 Wochen, dann ist Wahltag in den USA, aber der oder die neue Präsidentin wird dann erst am 10. Januar ins Amt eingeführt. Bis dahin ist Joe Biden noch Präsident der USA und in dieser Funktion ist er heute Abend in Berlin. Wegen Hurricane Milton musste sein ursprünglich für letzte Woche geplanter Besuch in Deutschland abgesagt werden. Nun ist er also da und dann will sich Biden natürlich mit Scholz und Bundespräsident Steinmeier unter anderem über die US-Außenpolitik unterhalten. Während seiner Amtszeit hat Biden immer eng mit Olaf Scholz zusammengearbeitet.
Joe Biden ist ein guter Freund. Ich selber habe mich mit ihm sehr gut verstanden und tue das unverändert.
Im Januar 2022 war Scholz der Neue im Kanzleramt und Joe Biden der alte Präsident im Weißen Haus. Antrittsbesuch. Rund 16 Jahre, nachdem der letzte sozialdemokratische Kanzler dort im Oval Office Platz nahm, Scholz hatte Respekt.
Joe Biden ist jemand, der ja angetreten ist im Wahlkampf, auch mit der klaren Aussage, er sei Middle-Class Joe.
Und dieser Middle-Class Joe hatte damals im Vier-Augen-Gespräch erwähnt, dass er den Scholz-Wahlkampf mit dem Slogan Respekt mochte. Es war der Beginn von etwas, das weit über eine nützliche transatlantische Arbeitsbeziehung hinausging. Wolfgang Ischinger, Ex-Botschafter in Washington, Ex-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, beschreibt das Miteinander im ARD-Gespräch so.
Als ein sehr vertrauensvolles, ein Verhältnis, bei dem Olaf Scholz sich über diese ganze Zeit sehr stark darauf verlassen hat, dass er sich zuallererst und insbesondere mit dem amerikanischen Präsidenten abgestimmt hat.
Meistens noch vor den Europäern. Stichwort Ukraine-Hilfe, nichts machte dieser Scholz, ohne dass er seinen Biden nicht vorher um Rat fragt.
Deshalb kann ich nur sagen, das ist ein Mann, der genau weiß, was er tut.
Scholz weiß, was er an Biden hat und hatte einen US-Präsidenten, der auf Multilateralismus setzt. Heute also kommt er wieder nach Deutschland. Er war einst beim G7-Gipfel in Elmau, stand neben einem doch etwas stolzen Olaf Scholz und griff damals amerikanisch cool das Scholz-Wort Zeitenwende auf.
Our nations stand at a genuine inflection point in history.
Wendepunkte, so nannte es Biden. Olaf und Joe, zwei, die sich mögen. G7-Gipfel in Bari, der Kanzler hatte Geburtstag. Joe Biden lässt die Staatenlenker singen für seinen Olaf. Macht man so in der Biden-Familie.
This is the Biden-Family. Gotta sing happy birthday on the birthday.
Yeah. Happy birthday to you.
Ja, Scholz wusste um Bidens Gebrechlichkeit, verteidigte ihn öffentlich, manchmal vielleicht sogar wider besseren Wissens, aber auch weil Scholz wusste, was Deutschland an diesen Biden hat, sagt der Ex-Diplomat Ischinger dem ARD-Hauptstadtstudio. Biden, der vielleicht letzte große Transatlantiker in Washington, der jetzt seinen zweiten und wohl letzten Besuch als US-Präsident beginnt.
Ja, und der beginnt heute Abend in Berlin. Georg Schwarte war das aus der Hauptstadt.
Danke, André Schünke. Das war das NDR 2 Update um 5.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.